SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im barocken Schießhaus in Heilbronn zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im November. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus in Heilbronn. Seit nunmehr 50 Jahren, ja, wir befinden uns in unserem Jubiläumsjahr, seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und wenn wir die Punkte ausgezählt haben, gehen wir auf Reisen. Und wir freuen uns sehr, dass wir zum vierten Mal hier in Heilbronn zu Gast sein dürfen. Meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Martina Leubli, Literaturredakteurin bei der Neuen Züricher Zeitung, Martin Ebel, langjähriger Literaturkritiker, unter anderem für den Tagesanzeiger, ebenfalls aus Zürich, und der Knipphals kam aus der anderen Richtung. Er ist Literaturkritiker und Feuilleton-Chef der Taz aus Berlin. Antje Keil und Dominik Eisele werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im November. Die Schrecken der Anderen heißt der neue Roman von Martina Klavadetscher, der Schweizer Autorin, die beim CH Beck Verlag erscheint. Martina Leubli, am Anfang des Romans findet ein Junge eine gefrorene Leiche in einer, ja sagen wir mal, moorigen Talmulde mit dem treffenden Namen Ödwilerfeld. Was für eine Geschichte entwickelt sich nun aus diesem grausigen Fund?
Wo eine Leiche ist, da ist ein Verbrechen. So einfach ist das mal zu Beginn. Und dieses Verbrechen versuchen zwei Personen aufzuklären, die sich per Zufall auf dieser Eisfläche des Ödwilersees zusammengefunden haben. Das ist ein Archivar und eine alte Dame namens Rosa, die wird nur die Alte genannt und erinnert an eine große Figur der Schweizer Literatur. Und diese beiden, das sind Amateure, aber sie wollen wissen, was es mit diesem Toten auf sich hat. Es ist nämlich keine alte Gletscherleiche, sondern ein ziemlich neuer Toter. Und sie beginnen herumzufragen, sie beginnen Spuren zu verfolgen und es zeigt sich dann, dass es vielleicht nicht nur ein Verbrechen, sondern viele Verbrechen gibt an diesem Ort oder zumindest viel Ungeklärtes. Es gibt sehr vermögende Leute, es geht um Grundstücke, es gibt einen obskuren Verein von Zylinderträgern, es gibt junge Männer mit Kapuzenpullovern, die auch verdächtig sind und so weiter. Also es ist eine ziemlich undurchsichtige Geschichte.
Und wir haben noch eine Familie, die wir erwähnen müssen, mehr oder weniger auch eine Zentralfigur namens Kern, die unter einem Dach liegt mit seiner 100-jährigen Mutter. Was ist das überhaupt für eine seltsame Beziehung, die da gelebt wird?
Die Familie Kern, die wohnt im Herrenhaus in Ödwil. Sie sind die reichste Familie im Ort und Kern, der Sohn, der wird nur mit dem Nachnamen genannt, und seine Frau Hanna leben gemeinsam mit der uralten, bestimmt schon 100-jährigen Mutter in diesem Herrenhaus. Die Mutter ist im Dachboden und tyrannisiert die beiden. Und Kern und seine Frau versuchen schon seit langem ein Kind zu bekommen, aber es will und will nicht klappen, also weder mit moderner Medizin noch mit obskuren Wundermitteln. Und das tut ihrer Ehe gar nicht gut.
Naja, was macht man dann in so einer Situation? Naja, man probiert es halt irgendwie anders. Aber da sind wir im Grunde genommen auch schon bei der Lesestelle, um einen Eindruck zu gewinnen von der Prosa und was den schwerreichen Erben Kern umtreibt und wie die Mutter in seinem Kopf herumspukt, hören wir nun einen Ausschnitt aus Martina Klavadetschers Roman »Die Schrecken der Anderen«. Es liest Antje Keil, bitte sehr.
Kern driftet hinein in den Schmerz, schlittert und treibt über eine fiebrige Fläche. Es ist ihm, als säße seine Mutter auf dem Beifahrersitz, als sagte sie deliriöse Dinge wie »Flicke, Flicke, kleiner Vogel, Raben, komm mit«, ruft der Steinkauz. Dann die Dohlen, verzichtbare Dohlen nur, aber der Adler, dessen Reich ist die Welt und die Herrlichkeit, Amen. Aber es sind die Krähenvögel, deren Geschrei aus dem Mutterorgan kommt, Einer, nein zwei, nein drei Hexen gleich schwebt sie rund 10 Zentimeter über dem Sitzpolster des Wagens und starrt ihn vorwurfsvoll an. Die Hormontherapien, die Ärzte, die Gynäkologin mit dem geduldig notierenden Kugelschreiber, die Eizellen, die Gelbkörperhormone, die Spermienaktivität. Alles Quacksalber, Ahnungslose. Kreide, Kreide alleine würde reichen, zischt es neben seinem Ohr. Einen Versuch, einen einzigen Versuch wäre es doch wert, kichert sie wie ein Kind, während etwas Spucke aus ihrem Mund schleudert, ein klitzekleiner Schleimfaden. Ein einziger Versuch. Dann dürfe er einen Blick in die kleine Kommode der Vitrine werfen, das Versteck hinter Skelett und Biberfell, das kleine Stachelschwein, auf dem Heimweg ein. Im Winter, da schneit's, summt die Mutter aus dem Geröll ihrer zerfurchten Visage. Bartstoppeln werfen dünne Schatten auf ihre Falten. Das wird schon. Runder Bauch heißt Mädchen. Und spitzer Bauch heißt Junge. Hanna will doch auch ein Kind. Sie muss es nur wirklich wollen, muss ihre Obsessionen für einmal auf das Wesentliche lenken. Die Langeweile treibt sie sonst noch weiter weg, weil die Liebe schon immer zu wenig Anker war. Weniger als das Vermögen auf jeden Fall. Aber viele verwechseln das ja. Die verwöhnte Frau braucht eine Aufgabe. Und wir brauchen einen Stammhalterkern, Königkern hoch, heißt es jetzt nur noch. Hoch, hoch, meinetwegen dreimal hoch.
Antje Kahl las aus Martina Klavadetschers Roman Die Schrecken der Anderen, erschienen im C.A. Beck Verlag, Platz 7 auf der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Dirk Nipphals, die Schweizer Buchpreisträgerin, fährt ja hier einiges auf in dieser verschachtelten Geschichte. Es gibt einen Erben, der nur erbt, wenn endlich der Stammhalter präsentiert wird, haben wir gerade eben schon gehört. Es gibt eine halbwegs überforderte Polizei, einen müden Archivar, eine skurrile und sehr gut informierte Alte auf einem Campingplatz, seltsame Geheimlogen, haben wir auch gerade schon erfahren, in denen dann Zylinder getragen wird. Es gibt junge und alte Nazis. Wie fügt sich das alles in diesem Text und greift das überhaupt ästhetisch ineinander?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte ein bisschen meine Probleme mit diesem Roman. Das liegt am ersten Mal an der Erzählstimme. Das kann passieren, das ist nicht so meine, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber dafür, dass ich Probleme hatte, hat er mich ziemlich beschäftigt. Ich glaube, ich muss jetzt das Wort Nationalsozialismus hier in die Debatte bringen. Das ist ein starker Hintergrund dieses Romans. Die alte Frau, die 100-jährige Frau, ist verstrickt in Geldwäsche. Also die Schweiz war natürlich neutral im Zweiten Weltkrieg. Das werden meine Kolleginnen wahrscheinlich ein bisschen besser als ich erzählen können als Berlin. Aber es gab Verstrickungen mit den Nazis. Da ist Geld übrig geblieben, 33 Milliarden Euro, was eine ganze Menge Holz ist. Die alte Frau im Bett, bettlägerig, 100 Jahre zum Gerippe abgemagert, weiß, wo das ist und sagt es aber nicht. Wie das alles jetzt miteinander zusammenhängt, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe das Gefühl, eigentlich nicht so richtig. Es ist ein starkes Nebeneinander. Es sind viele Einfälle, die Frau Klavadetscher hat und aneinander fügt. Und sie witzelt immer auf so einer Metaebene rum. Auf der Metaebene, es gibt so Sätze, das ist doch kein Krimi hier. Man muss verstehen, dass man nicht versteht. Und der Tote im See heißt MacGuffin. Ein MacGuffin kommt aus der Filmtheorie, Hitchcock. Das ist ein Gegenstand, der einen Film in Gang bringt, aber eigentlich selbst gar keine richtige Bedeutung hat, aber so wichtig ist für die Erzählung des Films. Und wenn man als Schriftstellerin eine Figur MacGuffin nennt, das ist keine gute Idee, weil das heißt schon, das ist so was Witzelndes, das hat so was Augenzwinkerndes dem Leser, der Leserin gegenüber.
Die Frage ist also, ist das angemessen gegenüber dem Thema?
Darauf wollte ich kommen, genau, dankeschön. Also es geht um die Verstrickung Nationalsozialismus, das ist im Hintergrund. Auf der Erzählebene gibt es aber ganz viele nebeneinander stehende Erzähleinfälle, die gar nicht so richtig verknüpft werden. Und ich hoffe, Sie können mir das ausreden. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass Frau Klavadetscher wollte ja darauf hinweisen, dass die Schweiz verstrickt war. Das hat sie auch gesagt in Interviews. Aber in Wirklichkeit hält sie die Nazis einem ganz schön fern. Das wäre meine These zu diesem Buch. Also die Nazis kommen so als skurrile Figuren vor. Eine alte Frau, die abgemagert ist, der Sohn wird mir nicht ganz klar. Dann gibt es diese Männer mit Zylinder. Also man kann sie sehr schnell vom Leib halten. Bisschen zu schnell für meinen Geschmack.
Vielleicht gebe ich die Frage direkt mal an Martin Ebel weiter. Also einerseits inhaltlich kann man sich diese Figuren, weil sie so skurril angelegt sind, vom Leib halten? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage zielt aber auch darauf hin, hat Sie das Buch überzeugt oder eben mit diesen Einschränkungen? Haben Sie es ganz ähnlich gelesen wie der Knipphals?
Ja, also mein Urteil neigt auch ein bisschen in die Richtung. Ich würde es einordnen in die Gruppe von Büchern, die sagen, ja, die Schweiz hat eine schlimme Vergangenheit und die wirkt immer noch fort. Also Frau Klawadetscher hat so einen warnenden Anspruch. Also sie möchte eigentlich die Gegenwart darauf hinweisen, dass ja noch so vieles fortwirkt und nicht bewältigt ist in der Schweiz. Und das sage ich jetzt als Wahlschweizer oder als jemand, der sehr lange in der Schweiz gelebt hat, da rennt sie offene Türen ein. Also das ist jetzt nicht ganz unbekannt, was in der Schweiz gewesen ist in der NS-Zeit an Verstrickungen, auch danach. Da gibt es also große Berichte, das ist alles eigentlich sehr gut aufgearbeitet. Und was sie hier macht, ist für mich eine Art Verschwörungstheorie. Diese Zylindergesellschaft und dann diese Erwähnung der SVP, also der rechtspopulistischen Partei, die in der Schweiz die größte Partei ist, aber in allen Regierungen mit drin sitzt, also nicht zu vergleichen ist mit der deutschen AfD, dass die also mit Hilfe dieser Zylindergesellschaft die Schweiz umwälzen will und eine Parallelgesellschaft entwickeln will, das ist für mich sehr an den Haaren herbeigezogen. Und dann ist es ja nicht so, dass es nur um aktuelle politische Entwicklungen geht, sondern die Schweiz ist so ein bisschen der Ort des Bösen. Die Landschaft selber ist ja böse. Da wird also aus dem Boden, dann kommen so giftige Dämpfe und es wird also zurückgeblendet bis in die Legendenzeit, wo Drachen dann ihr Unwesen treiben. Und dann kommt es also, die Schlacht von Sempach spielt eine Rolle und der Winkelried und so. Also die ganze Schweizer Vergangenheit wird noch hineingepackt und das Ganze wird dann überhöht mit einer Krimi-Handlung. Und diese Krimi-Handlung soll, glaube ich, den Leser packen. Und weil er heute alles Krimi ist, im Fernsehen und in der Literatur auch, jeder Verlag hat ja seine Krimi-Reihe, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, wunderbar, mit dem Krimi, also mit diesem MacGuffin, mit dem Toten im Eis, da packe ich die Leute und dann kann ich sie damit überzeugen, wie böse doch die Schweiz noch ist. Also ich habe es jetzt ein bisschen platter gemacht, als das Buch ist, aber das darf auch mal sein.
Ich sehe schon leichtes Stirnrunzeln bei Martina Leubli, bitte sehr.
Ja, ich kann in diese moralische Beurteilung, eben wie böse die Schweiz ist, nicht mit einstimmen. Also ich räume ein, es ist kein Buch aus einem Guss. Wir haben es gehört, verschiedene Handlungsstränge. Es sind auch oft so Szenen, in denen viel passiert und dann gibt es Szenen, in denen wenig passiert oder in denen viel geredet wird. Aber was mir so gefällt an diesem Text, ist die Verbindung genau dieses mythisch-fantastischen mit den historischen Tatsachen. Also es geht darum, wie Menschen mit Geschichte oder wie eine Gesellschaft mit Geschichte umgeht und warum man sich viele Dinge oder die genauen Zusammenhänge auch so gut vom Leib halten kann. Und insofern würde ich sagen, ist es schon eher ein Schweiz-Roman als ein Nazi-Roman jetzt. Also es stimmt, die Nationalsozialisten oder die Sympathisanten, zumindest rechten Netzwerken, das sind die anonymen Zylinderträger, die haben allerdings Vermögen und die haben Beziehungen, die haben Netzwerke. Auch in der Gegenwart werden ja die rechtsextremen Parteien und Netzwerke irgendwie finanziert. Also es geht nicht darauf aus, einzelne Dinge zu identifizieren, sondern halt eher so ein bisschen so eine Gesellschaft systemisch zu beschreiben. Ich habe das so wie in Die Schrecken der Anderen noch nie gelesen. Natürlich, es gibt die historischen Aufarbeitungen zu den Vermögen, zum Geldwaschen, zum Nazigold in der Schweiz, aber dass das eben halt so in eine Gesellschaft hineinwirkt, das fasst sich in eine fast gruselige, in eine Art Schauerroman. Es ist nicht wirklich ein Krimi, es ist nicht wirklich ein Märchen, es ist von allem ein bisschen, aber mich hat dieses fantastisch Überhöhte gereizt, weil es ja auch wiederum spiegelt, dass mit Geschichte eben oft nicht rational umgegangen wird.
Ich würde ganz gerne diese Formulierung aufgreifen. Es ist von allem ein bisschen. Es ist ein bisschen Nature Writing, es ist ein bisschen Detektivgeschichte, es ist doch auch Krimi, dann gibt es fantastische Elemente. Die Frage ist natürlich, was ist der literarische Ertrag bei all diesem erzählerischen Aufwand, Dirk Knipphals?
Das Personal ist ein bisschen zu eindeutig in Gut und Böse aufgeteilt. Aber es ist da. Das kann man diesem Buch hoch anrechnen. Es gibt eine Art Panorama, Gesellschaftspanorama, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass dieses Gesellschaftspanorama in den Details seltsam starr bleibt für mich. Also die einzelnen Figuren bleiben, na, das böse Wort klischeehaft will ich jetzt gar nicht verwenden, aber sie bleiben sehr so in sich, entwickeln sich nicht richtig. Und vor allem diese Aufteilung Gut und Böse. Es gibt dieses skurrile Paar, den Archivar und die ältere Frau, die so ein bisschen Miss Marple-artig da durch den Krimi gezogen werden. Auf der anderen Seite gibt es dann halt diese alte Familie. Also ich habe mir gedacht, bei allem Respekt, das ist literarisch ein bisschen zu schlicht. Das ist zu einfach gemacht.
Herr Knipperls ist ja sehr sanft und sehr brav. Ich möchte jetzt den literarischen Gnadenstoß versetzen, indem ich ein kurzes Zitat aus dem Buch vorlese. Es gibt ja die rhetorische Figur der Katakrese. Das heißt, wenn sich Bilder vermischen, also das schlägt dem fast die Krone ins Gesicht, wäre so eine Katakrese. Ich habe hier ein schönes Beispiel. Oder dieser Strang des Schicksalsfadens schlummert seit Anbeginn in ihm. Es ist ein fatales Programm mit überzeugender Befehlskette, die ihm da hineinredet, ihn unablässig in eine Richtung schleust wie Zuchtvieh. Also wir haben den Strang des Fadens, der schlummert, ein fatales Programm mit überzeugender Befehlskette, die ihn hineinredet, in eine Richtung schleust wie Zuchtvieh. Also das sind ungefähr 8 Bilder, die in einem Satz zusammengeschleust werden.
Ich habe mir auch einen Satz rausgeschrieben, der ist kürzer. Also es sind 2 Sätze, 2 kurze Sätze, ein Zitat. Es bleibt unklar, was genau geschah und diese Unklarheit gilt es auszuhalten. Das ist ziemlich treffend.
Ja, diesen Satz habe ich mir auch angestrichen, weil ich dachte, das ist im Grunde genommen das poetische Programm dieses Romans. Das ist ganz offensichtlich. Jetzt brauchen wir trotzdem noch eine gewisse Verteidigungsrede zum Schluss von Ihnen.
Ja, gerne. Also es ist ein Text, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Also zum Beispiel auch die Krimi-Vorgabe, die wir dann auch widerrufen. Man kann das auch postmodern nennen, ein Text, der über sich selber nachdenkt, auch darüber, wie er gemacht ist, darüber, wie Geschichten erzählt werden. Das wird verhandelt, das wird zum Teil unterlaufen, das wird zum Teil bewiesen. Und es ist ein Text, der in der leichten Überzeichnung der Figuren sehr viel Humor hat. Also in den Szenerien oder in den Dingen, die passieren. Am Ende gibt es dann auch noch eine große Explosion. Und auch das ist, obwohl es tragisch ist, nicht nur tragisch, sondern es ist halt dieses Humoristische. Und das gibt eine Leichtigkeit im Umgang mit komplexen Themen, eben wie den Verhängnissen des Zweiten Weltkriegs bis heute und den finanziellen Verstrickungen der Schweiz.
Also ein Roman, der mit einem Knalleffekt, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mit einem doppelten Knalleffekt endet. Die Schrecken der anderen, der neue Roman von Martina Klavadetscher, erschien im Verlag C.H. Beck, Platz 7 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank.